Hallo und herzlich willkommen an alle, die heute der dritten Folge unseres Fokus LehrerInnen-Podcasts lauschen. Wir dachten, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen neuen Input und dazu steht heute eine besondere Ausrichtung von pädagogischer Arbeit im Fokus. Und das ist die sogenannte systemische Pädagogik. Was es damit auf sich hat, wie wir in der Schule als LehrerInnen systemisch arbeiten können und vor allem, welche Vorteile wir dadurch vielleicht auch in der Schule haben, erfahren wir heute von unserem Experten Olaf Albert, der nicht nur selbst Lehrer sowie Dozent an unserer wunderschönen Uni Siegen ist, sondern darüber hinaus auch Organisationsberater, interkultureller Berater, Medienpädagoge und eben auch systemischer Berater. Ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast, lieber Herr Albert. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, um uns mit neuen Perspektiven zu füttern.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ja, Herr Albert, Sie sind neben Ihren vielfältigen Tätigkeiten auch als systemischer Berater unterwegs, wie wir gerade gehört haben. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, warum haben Sie sich entschieden, sich in diesem Bereich zu professionalisieren? Und damit geht für mich auch direkt die Frage einher, welche Prinzipien stehen hinter der systemischen Pädagogik, von denen Sie sagen, da sehe ich wirklich einen Mehrwert für die pädagogische Arbeit?
Oh, das ist ja schon ein ganzes Bundle an Fragen, von der persönlichen Ebene bis zur prinzipiellen Ebene. Ich starte vielleicht mal ganz, ganz persönlich. Ich glaube nicht, dass ich die systemische Pädagogik für mich gefunden habe, sondern ich glaube, dass die systemische Pädagogik mich gefunden hat. Ich habe als Lehrer an einem Gymnasium begonnen und habe dort vielfältige Aufgaben gehabt. Und eines meiner Prinzipien war es immer, dass ich all das, was ich mache, auf theoretische Füße stelle. Das heißt, ich habe immer, wenn ich ein Projekt geleitet habe, habe ich einen Kurs gemacht im Projektmanagement. Wenn ich was im Bereich Medien gemacht habe, dann habe ich so ein Medienpädagogikstudium angefangen. Also Theorie und Praxis gehören für mich von Anfang an zusammen. Und als ich dann im Bereich Schulentwicklung gearbeitet habe, sowohl an meiner Schule als auch für die Bezirksregierung Arnsberg, habe ich ein Studium gefunden, das hieß einfach schlichtweg Schulmanagement in Kaiserslautern. Und da habe ich begonnen, ich glaube 2002 oder 2003, habe ich begonnen, dort zu studieren. Und das war zufällig ein systemischer Ansatz. Und der Leiter dieses Studiengangs war, wenn man so will, zufällig Professor Rolf Arnold, einer der großen systemischen Pädagogen, Erwachsenenbilder. Und ich kann mich an diese erste Veranstaltung gut erinnern, in der er, ohne das Wort systemisch zu nennen, systemisch mit uns gearbeitet hat und in das Systemische eingeführt hat. Und ich weiß, dass ich das extrem abstoßend fand. Ich fand es extrem abstoßend, weil ich verstand, dass er mir sagte, es sind nicht die anderen, die das Problem sind, sondern es liegt in dir, in deiner Art, wie du denkst. Und das habe ich als eine Unverschämtheit empfunden. Und darauf entstand eine tolle Diskussion in dieser ganz kleinen Gruppe. Und ich habe irgendwann an diesem ersten Tag gelernt, es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht nur darum, Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Denken. Wenn ich den anderen als Störer denke, dann hat er oft auch gar keine andere Chance, als dass ich ihn als Störer behandle. Und wenn er von mir gesehen werden will, dann wird er sich möglicherweise, wie ich dann später erfuhr, auch als Störer verhalten. Und das war für mich etwas, wo ich fand, dass mich dieses systemische Denken gefunden hat, dass ich mir meine Welt mache. Das ist auf der einen Seite natürlich erstmal die schlechte Nachricht. Weil ich hatte eine Welt, in der ich immer mal wieder schwierige Schüler, schwierige Kollegen, schwierige Dezernenten, schwierige Studenten, ich habe damals an der Uni ein bisschen unterrichtet, sah und ich irgendwann merkte, dass dieses Schwierig in mir entsteht. Und er hatte einen wunderbaren Satz, Rolf Arnold, der sagte, das sieht aus wie das Problem, aber das ist auch die Lösung. In dem Moment, wo du anders denkst, eröffnen sich andere Möglichkeiten. Und das habe ich dann auf faszinierende Weise sowohl im Bereich von Schulentwicklungsberatung als auch im Umgang mit meinen Schülern erlebt, dass ich sie anders gedacht habe. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe überlegt, wie kann der denn noch sein? Und das Faszinierende war für mich, ich denke ihn anders, dann habe ich plötzlich den magischen Eindruck, der ist anders, dann verhalte ich mich anders und dann verhält er sich anders. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, ich weiß das. Aber das war der Weg. Um das mal so zu sagen. Und daraufhin habe ich begonnen, weiter in dieser Richtung zu arbeiten, zu denken, mich für diese Theorie zu interessieren, habe das Studium beendet und habe dann eine Ausbildung gemacht als systemischer Berater, hypnosystemischer Berater, Organisationsberater, systemischer Coach und auch viele andere Sachen. Aber dieses Systemische war immer das Fundament, weil ich irgendwann entdeckt habe, ich habe meine Welt in der Hand Und ich glaube, es kommt noch etwas hinzu, und das war so der letzte persönliche Punkt, der, glaube ich, für viele Lehrer, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habe, wichtig ist. Seitdem ich so denke und so arbeite, gehe ich freitags um 15 Uhr entspannt nach Hause. Und ich liege abends und ich kann besser schlafen. Ich liege nicht mehr im Bett und ärgere mich darüber, hätte ich das nur anders gesagt, dann wäre das anders passiert. Nein, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich es anders gesagt und es wäre noch schlimmer geworden. Die Wirkung liegt immer beim anderen. Bei mir liegt die Einladung. Ich bin verantwortlich für mich, aber die Wirkung liegt beim anderen. Also wer gut schlafen will, sollte es nicht mit Tabletten, sondern mit dem systemischen Ansatz versuchen. Also ich habe das so erlebt. Und das Schöne ist, dass Lehrer, die ich so in den letzten 10 Jahren etwa ausgebildet habe, genau das zurückmelden. Dass sie sagen, sie wären wieder mit Freude im Job unterwegs. Sie hätten wieder Spaß an diesen seltsamen Interventionen, über die wir vielleicht auch noch reden können, die man da machen kann. Und sie würden einschlafen mit dem Gedanken daran, dass Kommunikation immer Anschlusskommunikation ist. Das heißt, sie können morgen weitermachen. Es gibt in diesem Sinne keine Fehler, sondern es gibt nur Informationen darüber, was fehlte. Und am nächsten Morgen kann ich weitermachen. Das war mein, wenn Sie so wollen, in der Straßendealer-Kommunikation, das war mein Anfixen. Ich glaube, die systemische Pädagogik hat mich gefunden. Das war eine lange Antwort auf den ersten Teil Ihrer Frage.
Ich denke, das war aber wichtig, weil wir so auch schon ein paar Ansätze bekommen haben, wie systemische Pädagogik funktionieren kann. Und ich persönlich bin jetzt auch schon ein bisschen angefixt von dieser systemischen Pädagogik. Also vielleicht geht das ja dann auch auf unsere ZuhörerInnen so weiter. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, vielleicht können Sie dann jetzt doch nochmal den Kern der systemischen Pädagogik ein bisschen deutlicher herausstellen, weil da waren ja jetzt ganz schön viele verschiedene Aspekte, die Sie da angesprochen haben, das Verhältnis zu den SchülerInnen, das Verhältnis auch zu anderen KollegInnen, vielleicht auch zu Eltern und vor allem die eigene Haltung, die man da ja offensichtlich entwickeln muss.
Ich werde bei der Antwort jetzt ein bisschen rumeiern, weil es den Kern, glaube ich, eigentlich so nicht gibt und der sehr, sehr schwer zu definieren ist. Der systemischen Pädagogik, systemischen Beratung wird immer wieder vorgeworfen, dass sie keinen klaren, konsistenten Kern hat. Ich führe diesen Kampf in meinen Praxisworkshops auch gar nicht darum. An der Uni müsste man den mal, glaube ich, führen. Was ist der theoretische Kern, das theoretische Fundament? Für die Praxis, glaube ich, ist es wichtig, die Fundamente und die Kerne sozusagen zu kennen, dass man so, dass man mit ihnen arbeiten kann. Im Bereich Schule wird dieser systemische Ansatz als neu wahrgenommen. So richtig neu ist er nicht wirklich. Ich widerstehe jetzt der Versuchung, alle großen Pädagogen und Erkenntnistheoretiker der Menschheitsgeschichte auf ihren systemisch-konstruktivistischen Kern zurückzuführen, wie das in manchen Büchern passiert. Da finden Sie, da wird Piaget integriert, Kant integriert, Epiktet, erstes Jahrhundert nach Christus, der schon Systemiker war. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht ist dieses systemische Denken einfach auch ein zutiefst menschliches Denken und deshalb tauchen diese Dinge in der Menschheitsgeschichte immer wieder auf. Ich würde einfach auf mindestens 2 Kerne von Theorien eingehen. Der eine Kern ist der Konstruktivismus. Auch da widerstehe ich der Versuchung, die unterschiedlichen Ausprägungen so darzustellen. Der Kern des Konstruktivismus ist, dass wir in unseren Hirnen die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern sie basierend auf unseren Denk-, Gefühls- und Verhaltensprogrammen, unseren Erfahrungen, auf Basis dessen, was wir aushalten können, konstruieren. Also die Welt da draußen mag existieren, aber die Welt, die in unseren Köpfen ist, ist eine andere. Wir haben also, das ist ein schönes Bild, finde ich, in der systemischen Pädagogik, wir haben keinen direkten Zugang zur Landschaft, aber wir haben eine Landkarte im Kopf. Und das Schöne ist, mit dieser Landkarte können wir arbeiten. Und wenn dann viele Menschen zusammenkommen, dann werden sie feststellen, das erlebe ich oft, wenn ich in Lehrerkonferenzen bin und da in Lehrerkonferenzen eine Schulleitung berate, dann treffen da 20 Landkarten in einer Grundschule aufeinander. Und dann versuchen die zu diskutieren, was ist denn die echte, die wahre, die wirkliche Landkarte? Und das können die 2 Stunden lang machen. Und wenn ich als Berater dabei bin, dann amüsiere ich mich erstmal innerlich so ein bisschen. Ich denke, der Konstruktivismus ist auch nicht so ganz angekommen. Die Idee ist, gebt das auf. Sondern akzeptiert einfach, dass wir jetzt 20 Landkarten haben, 20 Vorstellungen von einem Schüler haben. Die schreiben wir auf, das mache ich dann in den Beratungen so, die schreiben wir auf. Und dann überlegen wir, wenn die Landkarte stimmt, echt wahr und wirklich wäre, was wären dann die Möglichkeiten, mit diesem Schüler dieser Klasse umzugehen? Und wenn die andere Landkarte echt wahr und wirklich wäre, was wären dann die Möglichkeiten? Und, und dann haben wir, sagen wir mal, 20, 30 Möglichkeiten da stehen, mit der Klasse umzugehen. Das ist schon der erste magische Moment, weil bei schwierigen Klassen, schwierigen Schülern, wir Lehrer oft sagen, ich habe gar keine Chance mehr, ich habe schon alles versucht, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und in dem Moment, wo ich so arbeite und sage, wir nehmen mal alle Wirklichkeiten, gucken in alle Wirklichkeiten hinein, welche Möglichkeiten da sind, eröffnen sich plötzlich ein Handlungsraum und ein Möglichkeitsraum. Und damit wird der Konstruktivismus, egal ob er stimmt oder nicht stimmt, ob er echt und wahr ist und wirklich ist, damit wird er aber zu etwas Viablen. Ich kann damit umgehen. Es hilft mir, wieder aus der Opferrolle in die Gestalterrolle zu kommen. Es hilft mir, aus dem, ich habe keinen Weg mehr, hineinzukommen in andere Wege. Und das Schöne ist, das schafft Beziehung. Also wenn ich als Lehrer oder als Berater unterwegs bin und ein Schüler erklärt mir, das war aber so und so und so und so damals in der Klasse mit den Schwierigkeiten, dann fange ich nicht an, mit ihm zu diskutieren, dass es anders war. Sondern ich frage ihn, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Was haben die anderen gesagt? Was hat ein Beobachter gesehen? Was denkst du heute darüber, wenn du darüber nachdenkst? Das heißt, ich versuche, seine Konstruktion zu verstehen. Und wenn ich die verstehe, gibt es eine Chance, ihn aus seiner Konstruktion heraus zu einer Veränderung einzuladen. Sie merken, ich sage zu einer Veränderung einladen. Ich kann den anderen nicht verändern. Und damit wäre ich eigentlich bei dem zweiten Fundament, nämlich der Systemtheorie. Und jetzt könnte ich ganz geschwurbelt reden, indem ich Niklas Luhmann zum Beispiel zitiere. Auch hier will ich das gar nicht tun, sondern eine Systemtheorie bedeutet schlichtweg, wir denken uns Menschen, menschliche Gruppen als ein System. Und ein System besteht aus einzelnen Elementen. Diese Elemente sind miteinander verbunden. Und ein System unterscheidet sich durch eine Grenze von der Umwelt. Ich nehme eine Klasse. Da habe ich einzelne Schüler. In der klassischen Betrachtung würde ich mir nur den einzelnen Schüler angucken, den Störer. In einem systemischen Blick tue ich das nicht. Ich gucke auf den einzelnen Schüler, ich gucke auf seinen Nebenmann, ich gucke vielleicht auf die Lehrer, die gerade im Raum sind. Ich gucke darauf, wie die miteinander verbunden sind, mit welcher Kommunikation und Interaktion die verbunden sind. Und ich gucke, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Also ich setze eine Grenze. Möglicherweise gehören die Eltern nicht dazu, das Familiensystem, da würde ich die Grenze setzen. Möglicherweise gehören aber die Eltern zu dieser Betrachtung dazu, dann würde ich die Grenze erweitern und würde die Eltern mit reinnehmen. Und auch hier, Systeme existieren nicht. Die gibt es nicht da draußen wirklich. Ich kann also nicht sagen, mein Fahrrad, mein Auto, mein System. Oder wie das der große Systemwissenschaftler Fritz Simon mal gesagt hat, was ich sehr schön finde, das sage ich immer gerne in meiner Ausbildung, du kannst ein System nicht küssen. Dieses System existiert nur in deiner Vorstellung und es soll uns helfen, anders auf Situationen zu schauen. Und in dem Moment, wo ich so arbeite, gucke ich nämlich dann auf die Interaktion und Kommunikation und stelle vielleicht fest, dass der störende Schüler vielleicht nur ein, wie wir so sagen, ein Indexpatient ist, würde man in der Beratung und Therapie sagen, ein Symptomträger ist, weil irgendetwas anderes in der Klasse nicht funktioniert. Vielleicht stört er den Unterricht, weil der Unterricht, mein Unterricht, grottenlangweilig ist. Und dieser Schüler ist derjenige, der das versucht, auf diese Art zu zeigen. Vielleicht fehlt in meiner Klasse aber auch Beziehung und Interaktion. Und er weist mich darauf hin, weil er die anderen zum Lachen bringt und zur Interaktion bringt. Das heißt, diesen Blick zu haben, der tut erstmal weh, weil ich bin ein Teil des Ganzen. Das heißt, es gibt, wenn man das konstruktivistisch sieht, keine Beobachtung ohne den Beobachter. Wenn ich sage, die Klasse ist schlimm, die kann man nicht im Griff haben, da sind ganz viele schlimme Schüler drin, dann ist das erstmal eine Äußerung über mich. Ich teile die Welt in schlimm und nicht schlimm ein. Ich sage, was ich aushalten kann und nicht aushalten kann. Das heißt, es gibt keine Beobachtung ohne den Beobachter. Ich bin immer ein Teil des Ganzen. Das tut erstmal weh. Aber wenn man ein Teil der problemhaften Beobachtung ist, dann kann man ein Teil der Lösung sein. Das dauert eine Zeit, bis man das hinbekommt. Ich spreche von meinen eigenen Schmerzen. Und dann kann man eben anders an die Geschichte herangehen. Und wenn man dann nochmal systemisch überlegt, kennt man auch seine Grenzen. In der Beschreibung der Systemtheorie heißt es, Systeme sind operational geschlossen. Operational geschlossen heißt, ich kann kein System durch eine Instruktion verändern. Ich kann nicht sagen, tu das und du tust das. Wenn es trotzdem passiert, habe ich Glück, dass er sich so entschieden hat. Aber das ist nicht meine Intervention, die die Ursache ist, auch wenn es manchmal auf uns Lehrer so wirkt. Ganz oft wirkt es nämlich nicht, was wir tun. Ich kann den anderen immer nur einladen, das aufzunehmen, was ich sage, und sich dann zu verändern. Als Lehrer bin ich also verantwortlich für die Einladung, aber nicht für die Wirkung. Das wird manchmal in meinen Seminaren missverstanden wie, ja, dann mache ich gar nichts mehr. Das meine ich nicht. Ich bin verantwortlich als Profi für die Einladung, für den Prozess, und ich habe wie Sisyphus bei dieser Einladung und diesem Prozess zu bleiben. Wenn es nicht funktioniert, suche ich eine neue Einladung. Und wenn die nicht funktioniert, gucke ich, was jetzt vielleicht noch passt. Das wäre so der eine Punkt. Und das Wichtige ist, die wichtige Erkenntnis ist, dass es damit heißt, wir können andere nicht verändern. Damit ist Lehren nicht möglich. Damit ist die Veränderung anderer nicht möglich. Und es geht trotzdem. Mhm. Es geht trotzdem innerhalb dieses Theoriemodells. Und der Weg heißt strukturelle Kopplung. Prozessdynamik, Verkopplung, sagen andere. In dem Moment, wo ich mit anderen in einem Raum bin, richten wir unser Verhalten immer auf den anderen aus. Was ich als Lehrer im Klassenraum tue, hat eine Wirkung auf die Schüler, ob ich will oder nicht. Was die Schüler tun, hat eine Wirkung auf mich. Und damit entstehen spannende Veränderungspotenziale. So wie ich mich verhalte, lade ich die anderen zu anderem Verhalten ein. Und da entstehen spannende Interventionen, die man durchführen kann.
Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie diese Intervention aussehen können. Sie haben gerade davon gesprochen, Sie sind da auch durch Ihren eigenen Schmerz gegangen. Aber mich interessiert jetzt natürlich, wie kann der Heilungsprozess vonstatten gehen?
Ich atme jetzt gerade noch mal so tief durch, weil ich gerade überlege, wie man einsteigt. Die Sachen klingen alle ein bisschen spooky. Also eine der Interventionen habe ich gerade schon genannt. Das ist die Intervention, ich versuche nicht die Wirklichkeit herauszufinden, sondern ich bilde einfach Hypothesen. Ich versuche, diesen Schüler anders zu denken, finde andere Möglichkeiten, versuche, diese Möglichkeiten auszutesten. Das heißt, ich arbeite an mir. Und da entstehen spannende Dinge. Ich will ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis nehmen. Ich war Lehrer in einer Klasse 6. Das war ganz am Anfang meines systemischen Schulmanagement-Studiums. Und ich ging in diese Klasse rein mit Magenschmerzen. Ich fand die Klasse so schwierig und die waren so humorlos und das war alles so ernst. Und hatte die Klinke in der Hand und habe tief durchgeatmet und bin dann reingegangen. Und irgendwann machte ein Schüler, ich kann mich an den Scherz nicht mehr erinnern, aber es war ein mördermäßig guter Scherz. Und ich musste schallend lachen. Und ich bin wirklich für eine Minute in diesem Unterricht lachend zusammengebrochen über diesen Witz. Interessant ist, dass ich ihn vergessen habe, weil das danach folgende viel wichtiger war. Und dann hatte ich mich wieder gefangen, am Pult festgehalten, mich wieder beruhigt, mir die Tränen getrocknet. Und dann sagten zwei Schüler, Herr Albert, Sie können ja lachen. Und das war ein echter Schock. Ich habe nichts sagen können. Und ich bin aus diesem Unterricht raus und habe gefragt, was bedeutet das denn? Und diese Schüler müssen mich wohl genauso wahrgenommen haben, wie ich sie wahrgenommen habe. Die müssen genauso da gesessen haben und gedacht haben, jetzt kommt dieser Albert wieder rein, dieser humorlose, knochentrockene Sack, jetzt wird es wieder langweilig und schwierig. Und genau so bin ich reingegangen. Ich erlebte gerade die strukturelle Kopplung. Und ich habe zu Hause gesessen, habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Ich war ein Lehrer in deren Wahrnehmung, wie ich nie einer sein wollte. Ich habe die strukturelle Kopplung erlebt und dann bin ich reingegangen und habe diesen Satz an die Tafel geschrieben. Herr Albert, Sie können ja wirklich lachen. Und habe Sie gefragt, was das bedeutet. Und dann haben wir ein Gespräch darüber geführt auf der Metaebene, wie die Schüler den Unterricht wahrgenommen haben, wie ich den wahrgenommen habe. Und in dieser Stunde, es war eine sehr ernste Stunde, Klasse 6, haben wir in einer ernsten Stunde, glaube ich, selten so viel zusammengelacht wie da. Ein Schüler hat auf die eine Tafelseite geschrieben, wie er mich wahrgenommen hat. Ich habe auf die andere Tafelseite verdeckt geschrieben, wie ich die Schüler wahrgenommen habe. Das war teilweise 1:1. Und dann haben wir überlegt zusammen, wie kommen wir denn da wieder raus? Und dann hatten wir einen, was muss ich tun? Das ist auch wichtig. Was muss ich tun? Was muss der andere tun? Die Schüler haben keine Wünsche an mich formuliert. Sondern jeder hatte seine Aufgabe und jeder war verantwortlich für seinen Teil. Und dann haben wir Wächter eingebaut. Wir hatten einen Wächter, der sich die Klasse anguckt, wie die an diesem Tag war. Wir hatten einen Wächter, der mich beobachtet, wie ich war. Das müssen Sie auch erstmal aushalten als junger Lehrer, dass da einer Sie beobachtet. Und am Ende jeder Stunde haben wir uns 5 Minuten genommen. Die beiden Wächter haben kurz was gesagt. Und dann habe ich und die Klasse was gesagt, wie wir gerade gut und wie gut wir gerade unterwegs sind. Wir haben eine Skala an die Wand gemalt. 10 wäre top. Wo stehen wir gerade bei 2? Welchen Schritt haben wir heute gemacht? Heute haben wir eine 3,5 geschafft oder so etwas. Das war ein Weg, ein eher etwas komplexer, kognitiver Weg. Das ist aber die Arbeit mit der strukturellen Kopplung, mit Hypothesenbildung. Ein anderer Weg, der meinen Studenten und meinen ausbildenden Lehrer immer sehr viel Spaß macht, ist die Musterstörung. Wir kommunizieren häufig in verstörenden Mustern miteinander. Ein ganz berühmtes Beispiel ist von Friedemann Schulz von Thun. Ich nehme mal das Beispiel im Original. Der Mann, das ist jetzt nicht so super gendermäßig, muss ich sagen, aber so ist das Beispiel von Friedemann Schulz von Thun. Ich zitiere nur an dieser Stelle. Sie können es sich auch umgekehrt denken. Die Frau nörgelt, der Mann zieht sich zurück. Die Frau nörgelt, der Mann zieht sich zurück. Fragen Sie die Frau, warum sie sich zurückzieht, wird sie sagen, weil mein Mann nörgelt, der alte Stinkstiefel. Fragen Sie die Frau, warum sie nörgelt, wird sie sagen, weil mein Mann sich zurückzieht, der alte Verpisser. Frage ich die Frau, wird sie die Ursache ganz anders setzen. Das heißt, wir interpunktieren sozusagen in einem Fluss der Ereignisse von Ursache, Wirkung und nächstem Ereignis und Aktion und Reaktion, interpunktieren wir und sagen, das ist die Ursache für mein Verhalten. Aber eigentlich ist das ein Kontinuum. Und wir drehen uns in diesen Kreislauf und das tun wir immer. Wer in einer Paarbeziehung ist, wer weiß das? Und spätestens dann, wenn man in einer Paarbeziehung denkt, ah, ich weiß schon, was der sagen wird, dann ist man drin. Und das ist immer so. In der Klasse ist das genauso. Sie gehen in eine Klasse rein und Sie wissen, wie die reagieren werden, wie Sie reagieren werden. Das mache ich zum Beispiel im systemischen Coaching. Wenn ich Lehrer coache, dann sage ich, ich möchte das nachmachen, was Sie machen. Ich möchte das sogar nachdenken, was Sie machen. Sagen Sie mal, was passiert und was Sie machen müssen. Und dann können mir die Lehrer die ersten 10 Minuten des Unterrichts dezidiert schildern, was sie sagen, was die Schüler sagen, was die anderen sagen. Dann frage ich, wenn ich die Schüler frage, was ist die Ursache, was sagen die? Wenn ich sie frage, was ist die Ursache? Wir sind in diesen Teufelskreisläufen drin. Und jetzt kommt die Intervention. Die Idee ist, da rauszukommen. Man kann über die Metaebene rausgehen, wie ich das eben gemacht habe, das deutlich machen, so wie ich es gerade mache, oder sie tun einfach mal was ganz anderes. Die Intervention, die Studierenden mal zu meiner Lieblingsintervention erklärt haben, ist, ich hatte eine Klasse, in der in den ersten 5 Minuten kein Unterricht möglich war, weil die immer so laut waren. Klasse 8, pubertierend, ja, die haben auch andere Sachen als Wilhelm Tell im Kopf. Und die hatten auch keinen Bock auf Wilhelm Tell. Die hatten auch keinen Bock auf mich, die hatten keinen Bock auf Schule. Die wollten zusammen sein, die wollten Spaß haben und jetzt komme ich rein mit Wilhelm Tell von Schiller. Und insofern war Unterrichtsstörung am Anfang, alle laut, keiner hatte die Sachen raus. Ich habe, wie das so üblich ist, ich habe sie dann ermahnt, habe Sanktionen angedroht, habe dann auch Sanktionen verteilt. Es war immer dasselbe Spiel, über ein halbes Jahr. Und irgendwann, glaube ich, muss man mal anerkennen, wenn ich die 127. Sanktion verteile, dass das nicht funktioniert. Dass es danach wieder ruhig wird, bedeutet nicht, dass es funktioniert, weil es am nächsten Tag ja wieder losgeht. Und insofern musste etwas anderes her. Und ich hatte gerade den ersten Kontakt zur systemischen Pädagogik, hatte ein verrücktes Buch gelesen mit vielen verrückten Interventionen. Und an diesem Morgen kam ich, vielleicht hat das ein bisschen geholfen, ich hatte einen Abend eine Party und hatte noch die Zahnbürste und Zahnpasta in der Tasche. Und habe dann, als die Klasse wieder so laut war, mich zum Waschbecken gewandt und habe mir die Zähne geputzt. Ich habe die Zahnbürste aus meiner Tasche geholt, habe die Zahnpasta aus meiner Tasche geholt, habe die Zahnpasta auf die Zahnbürste gemacht, habe mich still, ohne irgendwas zu sagen, dem Waschbecken zugewandt und die Zähne geputzt. Und Sie wissen, man muss 2 Minuten lang die Zähne putzen. KAI, Kauffläche, Außenfläche, Innenfläche, Oberkiefer, Unterkiefer. Und das habe ich gemacht. Und man konnte förmlich hinter sich hören, wie in 10 Sekunden die Klasse totenstill wurde. Aber systemische Intervention bedeutet es durchzuziehen. Und nicht dann aufzuhören. Also habe ich mir 2 Minuten die Zähne geputzt, habe den Mund ausgespült, die Sachen wieder weggepackt und habe gefragt, können wir anfangen? Man konnte in diesem Prozess förmlich spüren, wie die erste Reihe leiser wurde, dann die zweite Reihe, die dritte Reihe. Und man konnte förmlich spüren, wie die sagten, der ist durchgeknallt, der ist völlig verrückt geworden. Und das stimmte natürlich auch. Ich habe etwas getan, was an dem Ort der Schule überhaupt nicht hingehört, was ein radikaler Musterbruch war. Und dann habe ich gefragt, können wir anfangen? Dann haben die Schüler mich angestarrt. Ich habe gesagt, ja, ich hatte jetzt gerade, es war ja eh, ihr wart laut. Und man konnte sehen, wie verstört die waren. Also aus heutiger Sicht, glaube ich, damals hatte ich nicht den Blick dafür, hätte man sehen können, wahrscheinlich ein Körpershifting, dass der Körper sich hin und her bewegt. Man hätte zunehmende Augensackaden bei den Schülern sehen können. Also alles Elemente von Stress, weil hier irgendetwas Seltsames passiert. Und dann habe ich nur gefragt, ja, können wir jetzt anfangen? Aber Herr Albrecht, wieso haben Sie das gemacht? Ich sagte, es war eh unruhig. Da habe ich gedacht, ich mache das. Wenn ihr aber jetzt bereit seid, dann habe ich mir zweimal die Erlaubnis abgeholt, dass wir jetzt anfangen können. Und die Schüler alle wirklich, ja, 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 wir wollen anfangen. Wilhelm Tell, die Apfelschussszene. Und dann haben wir das gemacht. Und was ich ganz oft höre ist, ja, wenn sie so verrückte Sachen machen, wollen die Schüler das dann nicht immer wieder. Das ist niemals passiert. Die Verstörung ist so groß, dass es danach besser war. Es gibt kein Wunder. Wir Berater und Pädagogen erzählen dann immer gerne von Wundern. Die Welt ist dann tausendmal besser geworden. Das ist nicht der Fall gewesen. Das sind pubertierende Kinder geblieben. Es hat auch immer mal wieder am Anfang ein Lautwerden gegeben, aber niemals mehr so massiv wie vorher. Die Klasse hat sich viel schneller gefangen, weil diese Verstörung so tief sitzt. Man kann es auch noch anders machen, wie das eine Studentin von mir gemacht hat, die bei mir die systemischen Seminare gemacht hat. Sie hat in ihrem Referendariat mir das dann per Mail mitgeteilt. Dazu lade ich immer alle Studenten ein. Teilt mir per Mail mit, was ihr so macht. Ich sammle diese verrückten Interventionen. Die Klasse war sehr laut. Sie hat den Stuhl umgedreht, hat sich auf einen umgedrehten Stuhl mitten in die Schüler reingesetzt und sagt, sie hat einfach gewartet. Bis die Schüler so irritiert waren nach 3 Minuten, dass die Schüler gefragt haben, was soll denn das? Und dann hat sie etwas, wie ich finde, Magisches gemacht. Sie hat gefragt, darf ich euch sagen, wie es mir in den letzten 3 Minuten hier gegangen ist? Das ist viel mutiger als das, was ich gemacht habe. Sie hat gesagt, ich schilder denen in einer Ich-Botschaft meine Emotionen als Referendarin. Wie wahnsinnig mutig ist das, sich so zu öffnen? Und manche Lehrer werden sagen, ach, man macht sich angreifbar. Nein, das Gegenteil passiert nachher. Und dann hat sie den Schülern erklärt, wie viel Sorgen und wie viel Ängste sie hätte, den Unterricht durchzubringen. Sie würde sich auch fragen, ob die Schüler sie mögen, wenn die so unruhig seien. Und sie hat sich ganz offen gemacht da. Und dann ist das passiert, was für mich erwartbar ist. Die Schüler haben gesagt, nein, das tut ihnen leid. Sie fänden den Unterricht super und toll. Und dann hat sie den nächsten Schritt gemacht und hat gesagt, wie kriegen wir das zusammen hin? Und dann hat sie mit den Schülern in weiteren, das sind alles immer nur 5 Minuten oder so, hat sie mit den Schülern in 5 Minuten überlegt, wie kriegen wir das hin, dass das so nicht mehr ist, wie es jetzt war. Und sie sagt, Herr Albert, Sie werden es nicht glauben, Klammer auf, ich glaube es jetzt schon, Klammer zu. Es hat sich danach ganz viel verändert. Die waren ganz anders zu mir. Das ist die Idee systemischer Pädagogik. Ich kann die anderen nicht verändern, direkt. Also versuche ich es nicht. Sondern ich richte mein Verhalten so aus, dass ich die einlade in Veränderung, mit denen die Veränderung bespreche. Jeder hat Verantwortung für den Prozess. Aber ich weiß, dass das viel Mut kostet, weil das ändert das Bild von Lehrer und Schülern, so wie wir das kennen und möglicherweise auch so, wie sie das immer wieder lernen.
Vielen Dank für diese ausführlichen Interventionsbeschreibungen. Da ist ja, ja von witzig bis reflektierend alles dabei und es scheint auch, als hätte die systemische Denk- und Handlungsweise gerade für die Schule auch ganz besonderes Potenzial. Ja, ich gucke gerade auf die Zeit und unsere Zeit ist schon sehr vorangeschritten, weswegen wir dann jetzt auch leider zu einem Ende unserer dritten Podcast-Folge kommen müssen. Jetzt bleibt mir eigentlich dann nur noch zu sagen, vielen lieben Dank auch nochmal im Namen der Lernwerkstatt LehrerInnenbildung, Herr Albert, dass Sie Teil dieser Podcast-Folge gewesen sind und sich die Zeit genommen haben, um uns Perspektiven aufzuzeigen, ja, die noch nicht richtig im Studium oder beziehungsweise besonders im Lehramtsstudium verankert sind, aber eigentlich da verankert sein sollten. Ich wünsche Ihnen und all unseren ZuhörerInnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie und bleibt ihr da draußen gesund. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja.